Wir schlagen auf das nächste Kapitel, Kapitel 4, und lesen dort zwei Verse, die Verse 6 und 7, und erfahren weiter, was am Anfang des Lebens oder eines Wandels mit dem Geist steht. Wenn wir Gottes Wort hören, lesen, dann gilt es, nicht nur mit dem äußeren Ohr zu hören, auch mit dem Ohr des Herzens. Und das, darum dürfen wir beten. Weil ihr Söhne seid, sandte Gott aus den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der ruft: Aber, Vater. So bist du nicht länger Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, auch Erbe Gottes durch Christus. Man ist entweder Sohn oder Sklave. Kind und Sklave, sagt Paulus, kann man zur gleichen Zeit sein. Die Juden waren in einem gewissen Sinne Kinder Gottes, in einem anderen Sinne nicht. In den ersten vier Versen oder fünf Versen zeigt Paulus etwas von dem. Wenn Gott Israel aus Ägypten führt, dann sagt er: Israel ist mein erstgeborener Sohn, also sein Kind. Wenn er es aus Ägypten führt, dann ist das eine Neugeburt dieser Nation, dieses Volkes. Und er versorgt jetzt dieses kleine Kind, diese kleine Nation, dieses kleine Völklein, versorgt es mit Trank und Speise, so wie es immer nötig ist. Israel ist gleichsam ein Kind Gottes. Dann sind da die anderen Völker, die mit Sklaven verglichen werden, leibeigene Knechte. Sie mögen den Gott Israels nicht anerkennen, aber sie gehören alle demselben Gott. Er ist ihr Schöpfer und er darf auch über sie verfügen, Sklave und Sohn oder Kind. Und Paulus sagt, ob es ein Kind ist im Hause eines reichen Mannes oder ein Sklave, sie beide sind unter der Macht des Vaters. In jener Zeit verfügte ein Vater über seine Frau und seine Kinder wie über sein Hab und Gut. Sie haben ein Auto, ein Haus. Wenn es ihr Besitz ist, können sie es verkaufen, so wie sie wollen. Das Gesetz gestattet es. Sie können das Auto verkaufen, dann gehört es einem anderen. So konnte man seine Frau verkaufen oder einem anderen einfach geben oder tauschen. Man konnte seine Kinder töten oder am Leben lassen. Sie waren der Besitz des Vaters. Nicht so in Israel, aber so war es in jener Welt. Sklaven, Sklave des Vaters. Aber Paulus sagt, wenn die Zeit gekommen ist, der Sohn wächst heran, der Sklave wächst heran, der Sklave bleibt Sklave, aber das Kind, das von aus dem Vater geboren ist, wenn es ein bestimmtes Alter erreicht, wird es Sohn. Das ist fremd für unsere Ohren, aber man muss Paulus verstehen lernen. Sohn wird hier in einem anderen Sinne gebraucht. Natürlich war er die ganze Zeit Sohn, weil er ein männliches Kind war. Aber Sohn heißt hier, er bekommt eine gewisse Stellung vor dem Gesetz. Und dann ist er nicht mehr wie ein Sklave seines Vaters. Der Vater darf nicht mehr mit ihm umgehen wie sein Eigentum, wie ein Sklave, wie mit einem Sklaven, sondern jetzt ist er vor dem Gesetz ein Bruder des Vaters, auch wenn es sein Vater ist. Er mag ihn noch ehren als seinen Vater. Aber vor dem Gesetz ist er jetzt frei von dem Gesetz seines Vaters und sie sind gleichberechtigt. Paulus sagt, durch das Kommen des Geistes, wenn wir Gottes Geist empfangen haben, wenn wir an Jesus geglaubt haben, sind wir nicht nur, und hier gehören die zwei zusammen, das Bild hinkt, die Realität ist diese, die geistliche Realität, Sobald wir von Gott geboren werden und wir seine Kinder sind, in dem Moment sind wir auch, in diesem Sinne hier, Söhne Gottes, das heißt frei vom Gesetz Moses, und wir sind in der Familie Gottes und genießen seine Freiheit. Wir sind Brüder gleichsam seines Sohnes. Sein Leben ist unser Leben. Sein Geist ist unser Geist. Sein Vater ist unser Vater. Seine Heimat ist unsere Heimat. Wir sind also eins geworden. Weil Gott vorhatte, uns zu seinen Söhnen zu machen, als Familienmitglieder in seiner Familie, hat er uns den Heiligen Geist gesandt, der Jesus begleitete. Wir haben also denselben Lebensgeist, den Jesus hatte, indem er auch betete. Er hat sich abhängig gemacht, nicht nur vom Vater, sondern auch vom Heiligen Geist. Und diesen Geist, mit dem er lebte, so wie wir leben sollten, er hat uns vorgelebt in seiner Beziehung zum Geist, diesen Geist gibt er uns. Und das macht uns zu Lebensverwandten mit ihm. Und was jetzt? Sofort mit dieser eintretenden Beziehung, sofort beginnt diese kindschaftliche, freie Beziehung zum Vater im Himmel. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wo wir dauernd fürchten müssen, wir müssen zum Tode verurteilt werden. Denn das Gesetz sagte, wer einmal sich irgendwo verschuldet, der muss des Todes sterben. Keine Hoffnung. Ja, warum starben die Israeliten denn nicht? Weil Gott so gnädig war und den Tod aufschob. Aber sie standen ständig von Geburt an unter dem Todesurteil. Und wenn sie während dieser Gnadenzeit nicht mit diesem Gott Israels ins Reine kamen, gingen sie ewig verloren. Sie mussten ihre Hoffnung setzen auf den kommenden, verheißenen Messias. Und taten sie das nicht, war es aus. So wie wir heute nachträglich, nachdem Jesus gekommen ist, unsere Hoffnung, unser Vertrauen setzen müssen auf Jesus Christus. Jesus war damals auch der Schlüssel einer Beziehung zu Gott. Also, Gott hat seinen Geist gesandt und nun haben wir dieselbe kindschaftliche Beziehung zum Vater wie Jesus. Und das bringt Paulus so zum Ausdruck. Jesus hat Hebräisch oder Aramäisch gesprochen, die zwei Sprachen sind verwandt, einmal so vielleicht. Das ist wie ein Dialekt, wie wenn man Hochdeutsch und Plattdeutsch sprechen würde. Zwei verschiedene Sprachen, aber doch sehr stark verwandt, oder Ukrainisch und Russisch. So konnte er Hebräisch und Aramäisch sprechen. Aber, sagt man in seiner Sprache, wenn man vertraulich zum Vater im Himmel oder zu seinem eigenen Vater sprechen will. Vater schließt er an, damit es auch ganz deutlich wird. Möglicherweise hat er beides gesagt. So wie Jesus aber Vater sagt, so dürfen auch wir aber Vater sagen. Viele Leute können gar nicht beten. Beten, sagt Paulus, kommt durch den Heiligen Geist. Wenn der einzieht in unser Leben, in unseren Geist hinein, mit einmal kann man beten. Die Zunge wird gelöst. Man kann jetzt aber Vater sagen. Man kann beten. Es ist etwas Herrliches, das zu erleben. Immer wieder, wenn man einen Menschen zu Jesus geführt hat. Und dann hat er den Schritt getan. Und dann will er noch danken. Und wie es dann sprudelt. Mit einmal kommt ein Gebet für andere. Rettersinn ist entstanden. Denn gerettet sein, wie man sagt, bringt Rettersinn mit sich. Der Heilige Geist ist eins mit dem Sohn und dem Vater. Und wenn dieser Geist in unser Leben hineinkommt, dann stellt er eine Beziehung her zu dem, in dem er von dem, der in ihm wohnt oder in dem er wohnt, zu dem, mit dem er eins ist. Der Geist ist eins mit dem Vater und wohnt er in uns, dann ist keine Schwierigkeit, Verbindung aufzunehmen mit dem Gott, mit dem er eins ist. Also es braucht den Heiligen Geist, um zu beten. Beten ist also ein Wunder im geistlichen Raum, nicht im körperlichen Raum, sondern im geistlichen Raum. Es ist etwas Übernatürliches. Etwas, das nicht alle Menschen tun können. Ja, sie mögen das Vaterunser beten vielleicht. Sie mögen auch Stoßgebete oder irgendetwas anderes rufen. Aber es ist nicht das Beten, die Beziehung zu Gott, die man hat, wenn der Heilige Geist einzieht. Das kommt, weil wir in der Familie Gottes sind und wir dürfen uns nun ganz frei fühlen in seiner Familie. Wir sind Beschenkte, eine Liebesatmosphäre herrscht, eine Atmosphäre der Dankbarkeit, wie Paulus sagt in Römer 14 noch einmal, Friede und Freude im Heiligen Geist, das ist die Königsherrschaft Gottes. Reich Gottes übersetzt Luther etwas zu schwach. Die Königsherrschaft Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Das bringt der Heilige Geist zustande. Das steht ganz am Anfang. Und jetzt stellen wir uns vor, jetzt lebt man mit diesem Geist. Soll es jetzt anders werden? Will man im Geist begonnen haben und jetzt will man im Fleisch versuchen, Gott zu beeindrucken mit Gebet und dann versucht man zu beten und so weiter. Das geschieht sehr oft, allzu oft. Wir beginnen schon im Geiste und am Anfang ist es wirklich Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber irgendwo, irgendwann kommt etwas dazwischen und wir fangen an, uns abzumühen, um das christliche Leben zu leben und wir kennen nicht mehr die tragende Kraft des Heiligen Geistes. Warum nicht? Jetzt muss ich hier etwas einflechten, das so im Text nicht steht, aber es kommt vielleicht andeutungsweise später, wenn ich Kapitel 5 lese, aber ich möchte das hier schon erklären. Der Grund ist dieser, dass wir nicht unsere Sünden bekennen. Brüder und Schwestern, wann haben wir das letzte Mal dem Bruder, der Schwester eine Sünde bekannt? Unsere Sünde. Nicht nur so, wenn ich gefehlt habe, dann bitte vergib mir. Nicht wenn. Sie haben erkannt, sie wussten, sie hatten etwas verkehrt gemacht. Sie wussten, es war lieblos. Sie waren gnorrig, sagt man im Plattdeutsch. Ja? Oder sie waren lieblos mit Kind oder mit Frau oder mit Mann. Wenn Sie den Heiligen Geist haben, wissen Sie, was Sünde ist. Tun Sie nicht, als ob Sie es nicht wüssten. Jeder von uns fällt auf die Nase. Jeder von uns, ich auch. Jeder von uns sündigt. Und jetzt die Frage. Bekennen wir so bald wie möglich, sobald der Heilige Geist uns das aufdeckt, bleiben wir in dieser Haltung zu unserem Vater und zu unseren Geschwistern, dass immer wieder reiner Tisch entsteht, eine reine Beziehung. Oder lassen wir das einfach so liegen und gehen einfach weiter und sind einfach zu stolz, um uns zu beugen. Wenn das Letztere der Fall ist, dann werden wir unwillkürlich in ein mühseliges Christenleben hineinkommen und dann wird's träge werden. Und wir wollen ja doch Christus wohlgefallen und wir wollen fromm sein und wir wollen christlich sein. Aber dann muss das Fleisch nachhelfen, weil der Geist sich zurückzieht. Der entzieht seine Kraft und es kommt nicht mehr so wie früher. Aber es darf. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wie er uns die Sünden auftut, wenn wir die Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er darf es tun, weil die Sünden schon getragen wurden ans Kreuz. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, sofort, und reinigt uns dazu von aller Ungerechtigkeit. Und dann dürfen wir wieder mit freudigem, freimütigem Aufblick zu ihm schauen und sagen, aber Vater. Und dann ist der Heilige Geist da und führt wieder weiter. Wir schlagen jetzt auf Kapitel 4, Vers 19. Wir haben in Kapitel 3 und 4 bis jetzt etwas gesagt über die Anfänge eines Lebens mit dem Heiligen Geist. In Vers 19 wird das Ziel eines solchen Lebens angegeben. Hier steht nicht das Wort Heiliger Geist, nicht einmal Geist, aber dieses ist das Ziel des Geistes. Wir treffen dieses Ziel noch einmal an in Kapitel 5, da wollen wir weiter darüber sprechen. Aber hier spricht Paulus es schon an. Vers 19. Meine Kindlein, um die ich wieder Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Geburtswehen entstehen, wenn ein Kind geboren werden soll. Diese galatischen Christen sind aber schon wiedergeboren. Paulus war gleichsam die Mutter, das heißt, er hat sie zu Jesus geführt, unter großen Schmerzen, unter großem Einsatz. In der Verkündigung des Evangeliums war er dabei, als sie die neue Geburt erlebten. Aber ich denke, die meisten Eltern erleben, dass es genauso schwer sein kann, Kinder zu erziehen, als sie ins Leben zu bringen, auf die Welt zu bringen. Und manchmal ist es, wie wenn man ringt im Geiste, im Gebet vor Gott. Und es ist, wie wenn man ganz neu anfangen sollte, damit sie geboren werden. Nächtliches Ringen, nächtliches Rufen zu Gott. O Herr, geh meinem Kind nach, ändere seinen Sinn. Es ist als Sünder geboren, so wie ich und mein Mann oder wie meine Frau und ich. Je nachdem, wer das Gebet betet, Sünder sind. Sünder bringen Sünder auf die Welt. Und das Kind ist sündig. Das weiß auch Gott. Und wir flehen zu ihm, dass er seinen Sinn ändert und empfänglich macht für das Wort Gottes. Oder wenn es schon ein Kind Gottes geworden ist, dass es sich zügeln lässt vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes und sich leiten und führen lässt auf den Wegen, die Wege des Lebens sind. Das kann manchmal sehr, sehr schwer werden. Und für Paulus ist es schwer geworden. Gott selbst erlebt das mit seinem Volk Israel. Ein abtrünniges Volk. Aber da ist Israel genauso, wie wir alle sind. Wir sehen uns selbst im Spiegel, wenn wir alttestamentliche Geschichte lesen, auch neutestamentliche. Wollen wir nicht Israel kritisieren oder verurteilen? Paulus hat uns im Querschnitt gleichsam Geschichte der Menschheit gezeigt, in der Geschichte des Volkes Israels. Paulus erlebt es persönlich bei seinen Neubekehrten, in seinen Gemeinden. Er erzählt, welche Sorgen er hat, tägliche Sorgen, um das Wohl, das geistliche Wohl seiner Kinder im Glauben in den verschiedenen Gemeinden. Und hier schreibt es nun ausdrücklich, meine Kindlein, sie sind noch unmündig. Sie kamen nicht gut vorwärts. Vielleicht hatten sie nicht die rechte Betreuung. In guter Meinung ist Paulus weitergezogen. Er gibt sich selbst nicht große Schuld. Er war dem Herrn treu geblieben in seiner Planung, seiner Tätigkeit. Aus irgendeinem Grund kam es so, aber er nimmt seine Verantwortung wahr und schreibt einen Brief und sagt, meine Kindlein, ihr seid unmündig geblieben. Aber ich ringe um euch, wie wenn ich euch zum ersten Mal auf die Welt bringen würde, damit Christus in euch gestaltet wird. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel dieser drei Tage hier in Frankenthal. Das ist das Ziel jedes Gottesdienstes. Das ist das Ziel jeder Gebetsstunde. Das ist das Ziel jeder Bibelstunde. Das ist das Ziel jeder Art von Tätigkeit im Reiche Gottes. Ob es in unserem persönlichen Einsatz ist oder im gemeinschaftlichen Einsatz. Alles, was wir tun als Dienst für den Herrn Jesus, zielt darauf hin, dass wir miteinander Christus ähnlich werden. Warum? Woher nimmt Paulus dieses als Ziel des Christenlebens? Nun, das ist nicht weit her, zu suchen. Wir gehen zurück zum ersten Blatt der Bibel und lesen dort, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Das bedeutet zweierlei. Als Adam aus der Hand Gottes kam und Hauch des göttlichen Lebens bekam, war er ein Bild von Gott. Und Eva, als sie geschaffen wurde, war sofort ein Bild von Gott. Im Ebenbilde Gottes stand sie da. Geister im Geiste, nicht im Körper. Körperlich waren sie eher der Tierwelt verwandt, ähnliche Körper und so weiter. Der aufrechte Gang stellte sie allerdings apart als Menschen, die für etwas anderes bestimmt waren. Da war schon angedeutet, dass der Geist ein ganz anderer Geist war. Das Leben eines Tieres hieß Seele. Das Leben eines Menschen hieß zusätzlich zur Seele Geist. Er war also im Bilde Gottes da. Aber nicht nur war er ein Bild Gottes, er sollte auch Bild Gottes sein. Er sollte sein, was er war. Und er war wachstumsfähig. Er konnte offenbar Gott ähnlicher werden. Wachstum und Leben gehören zusammen. Korrektur gibt es nach dem Sündenfall, nicht vor dem Sündenfall. Aber Wachstum gibt es schon dann. Der Mensch soll sein, was er ist, und in vermehrtem Maße gottähnlich. Aber wir wissen, was geschah in Kapitel 3. Die Sünde kommt dazwischen. Und das Bild Gottes hier auf Erden, das Gott in den Garten Eden gestellt hat, wird verstümmelt. Und man sieht kaum die Ähnlichkeit Gottes. Sie ist noch einigermaßen da, hier und da noch erkennbar. Wie Professor Dr. Wilder Smith vom Kölner Dom sagt, es war noch etwas, er kannte den Dom vor dem Krieg und er kannte ihn nach dem Krieg, als er zerstört worden war. Nach dem Krieg besuchte er Köln wieder und besuchte diesen zerstörten Dom. Er sah noch etwas von der Herrlichkeit, die einmal da gewesen war. Aber welch eine Zerstörung. Heute ist er wieder hergerichtet. Das will Gott mit uns. Die Herrlichkeit, die Ebenbildlichkeit Gottes ist zum Teil noch da. Die Bibel kann von der Ebenbildlichkeit aller Menschen sprechen. Im ersten Buch Mose nach der Sintflut. Jakobus kann davon sprechen, wir Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen. Aber wir sollen, das Bildnis soll wieder ganz gesund werden, ganz wieder hergestellt werden. Denn so wie es aussieht, muss es auf die Seite getan werden, in den Abfall geworfen werden. Wenn es nicht wieder hergestellt wird, es lohnt sich nicht, ein solches Bild aufzuheben. Was tut Gott? Gott macht ein zweites Bild von ihm selbst. Ich sage, er macht eins, so drückt sich der Hebräerschreiber aus. Was geschieht ist, Gott selbst kommt auf die Welt in Menschengestalt. Und so entsteht aus dieser Verbundenheit ein neues Bild von Gott. Und der Hebräerschreiber sagte uns, dieses war ein haargenaues Abbild vom himmlischen Gott. Jesus war wirklich ein fertiges Bildnis von Gott. Nun nimmt der Apostel Paulus diesen Gedanken vom Bildnis Gottes bei Jesus und verbindet es mit dem Erlösungsgedanken. Dieses vollkommene Bildnis Gottes wird jetzt gleichsam in unsere Situation hineingestellt, in unser verstümmeltes Bild hinein. Oder wir können es anders ausdrücken. Jesus lässt sich verstümmeln. Es heißt in Jesaja 52, nicht mehr wie ein Mensch sah er aus. So haben die Leiden ihn mitgenommen. Man erkannte nicht mehr gleichsam die menschlichen Züge in seinem Gesicht, in seiner Figur. Er ließ sich verstümmeln. Er ließ sich töten. Für unsere Schuld. Aber er war Gott in Menschengestalt. Und weil er Gott war, überwand er den Tod. den er auf sich genommen hatte, und stand wieder aus dem Grabe hervor. Stand als vollkommenes Bildnis Gottes da, aber gezeichnet. Ein gezeichnetes Bild. Die Nägelmale waren da und sie bleiben dort in alle Ewigkeit. Ein Zeichen von dem, was er für uns tat. So erscheint er seinen Jüngern, und auf diesem Wege, Gott wird Mensch und gleichsam Bildnis Gottes in Menschengestalt, lässt sich verstümmeln, steht aber wieder auf, und auf diese Weise bringt Gott es fertig, dass wir Erlösung erfahren durch das Zwischenbild Gottes in Christus. Und jetzt steht Christus uns vor Augen, wie einer von uns und doch ganz anders. Er ist der Erstgeborene, wir sind seine Brüder, weil er sich eins machte mit uns, Hebräer 2. Aber er ist Gottes Sohn, und so ist ein unendlicher Abstand zwischen uns. Er ist Gott und Mensch. Und über ihn dürfen wir jetzt wieder Gott ähnlich werden. Das war das ganze Ziel dieses Vorganges, wenn Gott seinen Sohn schickte, um uns wieder ihm ähnlich zu machen. Und so kann Paulus schreiben, wenn wir wiedergeboren sind, Epheser 4, dann werden wir in Gottes Ebenbild gestaltet. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erkenntnis, das sind so einige Züge. Sofort, wenn wir wiedergeboren werden, sind wir Kinder Gottes, und das heißt, wir ähneln ihm. Aber dann dürfen wir wachsen und Jesus noch ähnlicher werden. Und das ist das ganze Ziel der Verkündigung des Evangeliums und der Betreuung von Christen, dass sie Christus ähnlich werden. Und das alles geschieht nur, wenn Gott selbst hier auf Erden, dieses Mal im Heiligen Geist, uns begleiten darf und führen darf. Das ist das Ziel, Christus Ähnlichkeit. Jetzt dürfen wir Kapitel 5 aufschlagen. Galater 5, und dort lesen wir ab Vers 5. Die Verse kann ich nicht zu Ende besprechen, aber ich will sie lesen und zwei Linien aufzeigen. Jetzt kommen wir zu einem dritten. Wir haben vom Anfang des Lebens mit dem Geist gesprochen. Wir haben vom Ende des Lebens mit dem Geist gesprochen, vom Ziel, das jetzt schon angepeilt wird. Wir gehen diesem Ziel entgegen. Und jetzt wollen wir zwei Linien entdecken, auf denen jenes Ziel erreicht wird. Galater 5, ab Vers 5. Denn durch den Geist aus Glauben warten wir mit Zuversicht auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern Glaube, der durch Liebe wirkt. Glaube, der durch Liebe wirkt. Unsere Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus, zu unserem Herrn Jesus, kennt zwei Stränge, zwei Stricke, zwei Linien. An diesen zwei Seilen gleichsam hält er uns fest, werden wir festgehalten. Die eine Verbindungslinie ist Glaube, Vertrauen, und die andere Verbindungslinie ist Liebe. Und wenn diese zwei gesund sind, dann ist unser Glaubensleben, unser Christenleben gesund. Wir können noch wachsen, wir sind nicht vollkommen, aber wir sind gesund. Ist uns schon aufgefallen, dass gerade diese zwei das Geheimnis sind, das Paulus bei den Thessalonichern sieht. Er musste ja Thessalonich plötzlich verlassen. Er musste die Stadt verlassen wegen der Verfolgung, die eintrat, als er dort nur einige Wochen, wenige Zeit evangelisiert, missioniert hatte. Menschen waren zum Glauben gekommen, die musste er zurücklassen. Und das hat ihm sehr viel gekostet, denn er fragt sich die ganze Zeit, wenn er weg ist, wie werden die nur fertig werden? Eben zum Glauben gekommen, werden die treu bleiben und so weiter. Er muss nach Beröa, von dort geht's nach Athen, von dort nach Korinth. Er schreibt einen Brief. Er kann nicht wieder zurück. Er hat es versucht, zweimal sogar. Aber er merkt, es ist nicht zugelassen vom Herrn. Satan kommt dazwischen. Gott hat es zugelassen, dass Satan es nicht zuließ. Auch Satans Wege sind für uns Gottes Wege. Wenn es Gottes Wege sind, ist nicht immer so, aber wenn wir das wirklich so einsehen können, wir dürfen es von Gott annehmen. Gott lässt es zu, dass Satan in unserem Leben einiges ausrichten kann, wie im Leben Hiobs. Also, er versuchte zurückzugehen und es gelang ihm nicht. Und dann hat er sich dazu durchgerungen, Timotheus zu schicken. Und der kam durch, den ließen sie in die Stadt. Und der konnte dort dann der Gemeinde dienen und den Christen helfen. Und dann kam er wieder zurück nach Korinth. Er war wohl von, als sie in Athen waren, entsandt worden. Inzwischen, als Timotheus nach Thessalonich in den Norden zog, zog Paulus weiter nach Korinth, sodass, als Timotheus fertig war, er dann sich aufmachte, nach Korinth kam und dort Paulus traf. Und dann brachte er Bericht über den geistlichen Zustand. Und jetzt schreibt Paulus einen Brief an die Christen in Thessalonich auf den Bericht des Timotheus. Und dann sagt er, mir ging es darum, ich fragte mich, wie es um euren Glauben stünde. Aber jetzt, wo ich höre, dass es gut steht mit eurem Glauben und mit der Liebe unter euch, jetzt lebe ich auf. Er war richtig mitgenommen. Er trug Leid innerlich für diese jungen Christen in Thessalonich. Aber diese zwei erwähnte er einige Male wohl, denn darauf kam es ihn darauf an. Werden sie weiter vertrauen? Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, mit dem wir in Verbindung mit Gott kommen, durch den Glauben. Um glauben zu können, müssen wir Buße tun, denn wir müssen uns abwenden von der Sünde und dann uns hinwenden, und Hinwendung ist Glaube. Aber bevor man sich hinwenden kann zu Christus, muss man sich abwenden von der Sünde. Also, man kommt in eine lebendige Beziehung mit Christus durch den Glauben. Durch den Glauben wird man gerettet, gerechtfertigt. Nicht aber nur dann, sondern durch den Glauben bleibt man Christ. Durch das Vertrauen in Jesus Christus bleibt man bewahrt, so sagt es Petrus. Die ihr bewahrt werdet durch den Glauben, nicht durch Versuchen, nicht durch große Gehorsamsbemühungen oder Tätigkeiten oder Unternehmungen irgendwelcher frommer Art. Nein, einfach durch Glauben. Durch Glauben bleiben wir Christen. Römer 1, Vers 17, 16 und 17. Aus Glauben bei der Bekehrung zum Glauben im Christenleben. Das ist das Evangelium. Es bleibt der Schlüssel, das Glauben an den Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben werden wir gerettet, durch den Glauben bleiben wir bewahrt. Wenn dieser Glaube abreißt, hören wir auf, Christen zu sein. Das zweite ist die Liebe. Wenn der Glaube der Schlüssel ist, dann ist die Liebe das Wesen, das Eigentliche unserer Beziehung. Liebe ist die Beziehung. Glaube macht es möglich. Aber Liebe ist die Beziehung. Liebe ist das Wesen dieser Lebensbeziehung mit Gott. Liebe ist das, was Gott immer wollte von uns Menschen. Liebe macht die Beziehung aus. Liebe ist die Beziehung zwischen zwei Eheleuten. Und an dieser Stelle vergleicht Paulus unsere Beziehung zu Jesus, also mit der Ehe. Es ist eine Liebesbeziehung. Und reißt diese Liebe ab, sind wir nicht mehr Christen. Lesen Sie den letzten Vers im Epheserbrief. Es geht den Aposteln immer wieder um diese Liebe, dass die nicht abreißt. Wenn der Glaube abreißt, reißt die Liebe auch ab. Reißt die Liebe ab, reißt der Glaube ab. Die zwei Stränge gehören zusammen. Der Heilige Geist fördert beides. Er fördert unser Vertrauen zu Jesus Christus und er fördert unsere Liebe zu Jesus Christus. Dies sind die zwei Linien, auf denen der Heilige Geist uns führt, unser ganzes Christenleben hindurch. Der Glaube wird tätig durch die Liebe und die Liebe mit dem Glauben. Die zwei gehen Hand in Hand. Werden wir tätig für den Herrn Jesus, dann ist es nicht, weil wir eine Menge von Geboten einhalten wollen, sondern weil wir glauben, Jesus ist für uns gestorben, wir sind so dankbar und wir lieben ihn und aus Glauben handeln wir für ihn. Im Glauben unternehmen wir alle unsere Werke. Sie müssen alle Glaubenswerke sein, immer. Und sie sollten in der Liebe geschehen. Der Glaube wird durch die Liebe tätig. Tut er das nicht, dann ist es nicht echt. Und dann ist es Fleisch. Das Göttliche, das Lebendige, das Heilige, das Herrliche ist verflüchtigt. Und es ist nur trockenes, stinkendes Fleisch. Ich kann predigen im Fleisch. Und es riecht auch danach. Und es hört sich danach. Aber wir müssen beten, dass es im Geist geschieht. Wir können singen im Fleisch. Und es kann herrlich klingen. Alles Fleisch. Man kann seine Kinder erziehen. Und es kann alles Fleisch sein. Wenn Gott, der Heilige Geist, das Kind nicht verwandelt. Und wir Erwachsenen, jugendliche Erwachsenen, wir können versuchen, treu zu sein. Und wir können uns selbst bemühen, Sieg zu haben über Sünde. Aber wenn es nicht Gott ist, der es in uns wirkt, ist es Fleisch. Wir können einander erziehen in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Und es kann alles Fleisch sein, wenn Gott es nicht selbst gewirkt hat. Ja, was ist denn der Unterschied? Ein kleines Beispiel. Da ist jemand in der Gemeinde als Christ und er ist sehr gelassen, sehr ruhiger Typ und so weiter. Man fragt sich, ja, oder sagt sich, das ist nun der ideale Christ. Der beherrscht sich immer, egal was um ihn passiert, ja, er ist die wahre Ruhe. Nun, jetzt fragt es sich, woher kommt das? Und es kann sein, dass das seine Natur ist, sein Naturell. Dass er so auch so erzogen wurde. Ja? Und er bringt es tatsächlich fertig, sich zu beherrschen. Heiden, die nie das Evangelium hörten, konnten das auch erreichen. Beherrschung, Selbstbeherrschung. Das ist möglich. Aber wenn ein solcher Mensch wirklich in die Schule Gottes kommen will, dann kann Gott einmal zeigen, ob das Fleisch ist oder wirklich Geist. Und dann kann er ihn einmal so richtig in eine Situation hineinbringen, wo er jetzt wirklich gefordert ist und seine Ehre, man fasst ihn bei der Ehre an, beleidigt ihn tüchtig. Und mit einmal zeigt sich das wahre Wesen eines Sünders. Denn wir alle sind von innen her total verderbt. Nichts Gutes wohnt in uns selbst, auch als Christen. Der Grund, weshalb wir Christen sind, ist nicht, weil wir nicht mehr Sünder sind, sondern weil der Sündlose Gott selbst in uns wohnt. Und er ist stärker als die Sünde. Und wenn ein solcher Mensch einmal sich selbst, wie Paulus sich selbst zu sehen bekam, unsträflich im Gesetz, sagt er, aber da begegnete ich dem 10. Gebot. Ja, was ist es denn um das 10. Gebot? Lass dich nicht gelüsten Ja, das ist ein ganz besonderes Gebot. 1-9. Die Menschen schauen zu. Andere Götter im Haus? Nee, nix. Also eingehalten. Ehrt der Vater und Mutter? Alles in Ordnung. Hält er den Sabbat? Kann man sehen. Hat er je jemanden getötet? Nein. Dafür gibt es Zeugen. Und so weiter. Je gelogen? Zeugen? Nein. Aber wer will mir ins Herz schauen beim 10. Gebot? Wer will da sagen, ich hätte gesündigt oder ich hätte nicht gesündigt? Keiner. Vor Menschen unsträflich, bis ich zum 10. komme. Und wenn ich wirklich Gott meine, und ich will wirklich seine Gnade, ich will wirklich seine Gunst, dann begegne ich diesem 10. Gebot, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde und der Sündhaftigkeit, Römer 7. Und da bekommt so ein Mann sich einmal wirklich selbst zu sehen und wird zerknirscht und merkt, ich bin nichts und gar nichts. Die ganze Zeit war das Fleisch, gut erzogenes Fleisch, Selbstbeherrschung, Fleisch. O Herr, dann geht's in die Buße. Wenn du nicht jetzt neue Selbstbeherrschung schenkst, bin ich verloren. Jetzt können Sie die ganze Reihe der Tugenden abtasten und kontrollieren. Beides ist möglich. Menschliche Kraft, göttliche Kraft. Wenn hier auf Erden etwas geschehen wird, das Gott wohlgefällig ist, dann wird Gott selbst es getan haben. Lesen wir zum Schluss 2 Verse, die das aussagen oder ähnliches. Hebräer Kapitel 13, Hebräer 13, Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens, das heißt der Gott, der Frieden stiftet zwischen ihm und Menschen, wie durch das Opfer am Kreuz. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, nachdem er gestorben war, wie in diesem Brief geschildert, als Opfer, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der rüste euch oder bewirke euch oder stelle her in euch alles Gute aus, seinen Willen zu tun, wie? Indem er selbst in euch schafft das, was vor ihm wohlgefällig ist. Ihm sei die Ehre. Keiner von uns wird sich eines Tages rühmen können wie der Pharisäer. Wir kommen in den himmlischen Tempel und keiner von uns wird sagen können, hier komme ich mit meinem Gebetsleben, hier komme ich mit meinem Bibelstudium, hier komme ich mit meinem Missionseinsatz. Keiner. In Jesaja 54 steht am Ende des Kapitels geschrieben, in Jesaja 54 ist die Rede von Versagen und von göttlichem Wirken. Die Gott zum Mann hat, die Frau, die Gott zum Mann hat, hat mehr Kinder als die andere. Das heißt, wenn Gottes wirkt. Aber am Ende des Kapitels steht geschrieben, und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht der Herr. Ich denke, wir haben schon immer wieder gehört, jemand ist gestorben, letzte Worte, ähnlich, nicht immer, aber immer wieder kommt es über die Lippen, es war alles Gnade, alles Gnade. Und so wollen wir jetzt leben, aus der Gnade, aus der Hilfe, die Gott schenkt, aus dem Geschenktwerden, aus der Vergebung, aus dem Heiligen Geist. Wir wollen jetzt das Gehörte noch etwas bewegen vor dem Herrn im Gebet und wollen dazu aufstehen.
Wir danken dir, dass du uns zu einem Tempel geschaffen hast, in dem du angebetet wirst, gelobt wirst, angerufen wirst. Hab Dank, Herr, für diesen Teil deines Tempels und für dieses Anrufen, das dein Heiliger Geist gewirkt hat. O Herr, lass unser Herz ein ständiger Altar sein, von dem aus ein Räuchwerk des Gebetes hervorgeht. Lass, Herr, dieses Räuchern, diese Gebetsgemeinschaft nie richtig abreißen. Danke, Herr, für deinen Heiligen Geist. Amen.